Hallo und herzlich willkommen bei Gerrit on Air und zu meinem 14-teiligen Podcast-Special zu meinem Buch Sei eine Stimme, nicht nur ein Echo. Jeden Sonntag gibt es einen inspirierenden und unterhaltsamen Talk mit einem ganz besonderen Gast. Und jetzt geht's auch schon los. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Nicole Staudinger, oder auch die Schlagfertigkeitsqueen genannt, ist erfolgreiche Spiegel-Bestseller-Autorin, zertifizierte Trainerin und Rednerin. In ihren Vorträgen geht es um Themen wie Schlagfertigkeit und Resilienz und sie ist eine echte Inspiration, wenn es um das Thema Brustkrebs geht. Sie ist selbst Mama und hat 2020 ihre eigene Akademie für Frauen gegründet. Diese Frau hat nicht nur eine Stimme, sie ist eine Stimme. Und sie ist heute mein Talkgast.
Und ich kann es kaum glauben, hier ist sie jetzt. Hier ist die liebe Nicole Stauding. Hallo Nicole.
Hallo lieber Gerrit.
Ich freue mich so sehr, dass du mit mir hier heute talkst. Ich bin wirklich am Ausflippen, weil ich gehöre zu deinen größten Fans. Ich bin total begeistert und möchte dir erstmal herzlich gratulieren zu deinem neuen Bestseller. Von Herzen herzlichen Glückwunsch, hast du total verdient. Wie machst du das denn immer?
Ich mache einfach, also ohne, dass das jetzt wieder ein Bestseller geworden ist, da freue ich mich wahnsinnig drüber. Ich bin mir auch diesen Luxus durchaus bewusst, 6 Bücher, 6-mal Spiegel-Bestseller, das ist schon schön. Aber wenn ich jetzt sagen würde, dass da auch nur im Ansatz ein Plan oder eine Strategie dahinter stehen würde, Gerrit, jetzt kennen wir zwei uns ja und du weißt auch, dass das tatsächlich stimmt. Ich bin schon eher die Chaos-Queen als die Vorbereitungs-Queen.
Ja, und vor allen Dingen für die Hörer da draußen, also wir haben uns wirklich im Spätsommer letzten Jahres kennengelernt. Ich durfte auf deinem Hof sein bei so einem tollen Get-Together, wo du alle Leute eingeladen hast, die du irgendwie kennst, die zusammenbringen wolltest. Und die Nicole, die ist wirklich exakt so wie in ihrem Garten, auch im Fernsehen und umgekehrt.
Also bringen wir es doch mal auf den Punkt. Halt bekloppt. Das Schöne bei diesem Get-Together damals im Spätsommer, als wir im Paradies gelebt haben, was die Corona-Beschränkungen angeht. Ne? Wir hatten irgendwie, ich glaube, da war damals in NRW die Beschränkung auf 300 Leute irgendwie. Und dann kamen wir knapp mit hin. Ich hatte ja das große Glück, dass ich gute Freunde hatte, die mir hier direkt das Zepter aus der Hand genommen haben und gesagt haben, Nicole, super, da helfen wir in der Unterstützung. Einfach wohlwissentlich haben die auch gedacht, wenn wir da nicht helfen, dann geht die sowieso unter. Und deswegen ist das so schön geworden und ich durfte einfach den Tag genauso genießen, wie du das hoffentlich auch getan hast.
Total, es war wunderschön und da ist mir halt, also ich kannte dich natürlich vorher auch schon aus diversen Medien und so weiter, aber da ist mir so richtig bewusst geworden, du bist so für mich die, ja, eine der absoluten Galionsfiguren, wenn es heißt, eine Stimme zu sein. Und jetzt reden wir ja heute über ein Kapitel meines Buches und das heißt Bestimmung. Und in dem Wort Bestimmung steckt ja auch das Wort Stimme und ins Wort Zustimmen und Stimmung und Verstimmung. Und man denkt ja gar nicht, wo das Wort Stimme überall drin ist, wo es überhaupt eine Relevanz hat. Und für mich bist du halt eine der Stimmen, die wirklich auch was zu sagen hat, die eine Botschaft hat, die eine Message hat. Und wann hast du deine Stimme gefunden? Wann fing das an?
Boah, das ist eine gute Frage. Übrigens finde ich das total interessant. Ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht, Gerrit, bevor ich dein neues Buch gesehen habe, wo der Begriff Stimme überall drin vorkommt. Ne? Das finde ich ja,
ne?
Schon mal
irre. Ja.
Also dieses Verstimmtsein, also was, das ist ja Wahnsinn, ne? Wenn man sich das mal genauer überlegt. Wann habe ich eine Stimme bekommen? Ich sage es jetzt mal ganz blöd, ich vermute schon bei Geburt, und das soll jetzt gar nicht despektierlich oder humorvoll klingen, sondern ich glaube, ich hatte das Glück, in eine Umgebung reingeraten zu sein, in der man dieser Stimme immer Gehör geschenkt hat.
Mhm. Das ist interessant, dass du das sagst. Es erinnert mich sofort an Michelle Obama, die gesagt hat, wir haben an jedem Abendessen oder bei jedem Abendessen am Tisch haben unsere Eltern uns dazu fast schon genötigt, zu reden über unsere Gefühle, über unsere Sorgen, über das, was uns beschäftigt, damit wir lernen zu sagen, was wir fühlen und eine Stimme sind. Und das finde ich total, erinnert mich gerade daran, wir sind ja aus einer gleichen Generation und die 80er, da war das ja noch nicht so gang und gäbe, jetzt einfach so rauszuhauen in Deutschland. Da war ja doch immer eher so, ja, Hauptsache der Vorgarten ist in Ordnung, ne?
Ja, ne? Ja, das stimmt. Wobei ich das schon alles als, ich nenne es jetzt mal vorsichtig liberal, also, weißt du, wenn ich mir alte Kinderbilder angucke von mir und ich sehe, dass wir da im Partykeller zusammen gefeiert haben, ich noch als Kind, meine Eltern logischerweise als Erwachsener, und ich sehe die Rauchschwaden durch das Bild ziehen, weißt du, weil alle um uns herum geraucht haben. Auch das ist ja nun für die Stimme, kann man sich drüber streiten. Nein, aber ich sehe das tatsächlich ähnlich wie die Kollegin Obama. ich glaube, ich muss sagen, Grat, das ist immer ein schmaler Grat. Und ich ermutige meine Kinder hier natürlich genau zu dem Gleichen. Wohl wissentlich, aber wenn wir zum Beispiel irgendwas gucken im Fernsehen, wie zum Beispiel jetzt tatsächlich diese Sendung auf Vox, die ich mit den Kindern zusammengeguckt habe, und die Kinder kommentieren dann irgendwas in eine Richtung, die mir zu bewertend ist. Ja, dass meine Kinder glauben, mit 10, 12, egal wie alt sie sind, zu glauben, über andere werten zu können. Und das versuche ich tatsächlich schon im Keim zu ersticken. Nicht, dass ich denen den Mund verbiete, aber einfach, dass ich sage, hör mal, Schatz, jetzt müssen wir mal gerade darüber reden, wem steht hier eigentlich irgendwas zu? Ja, und natürlich höre ich meinen Kindern zu, mache ihnen aber auch bewusst, dass sie mit ihrer Stimme schon eine Wirkung haben. Und das ist mir erst in den letzten Jahren wirklich sehr bewusst geworden, dass so wie wir sprechen, so denken wir auch. Und da gibt es ja die interessantesten Studien, ja, wie auch von welchen Texten wir umgeben sind, wie das unsere Handlung nachher beeinflusst. Und ich sehe es doch an mir selbst, Gerrit. Diese ganze Gender-Debatte, die wir vor ein paar Jahren, ich inklusive, so abgetan haben, ne? Ich erinnere an diese Diskussion, dass eine Frau ein Sparkassenformular nicht unterschreiben wollte, weil da Kunde steht und sie sagte, ich bin kein Kunde, ich bin eine Kundin. Da gehörte ich mit zu denen, die gesagt haben, mein Gott, als ob wir nicht größere Probleme hätten. Und ich muss das heute revidieren. In dem Moment, wo ich selber sage, das sind Kundinnen und Kunden, das sind Lehrerinnen und Lehrer, das sind Hörerinnen und Hörer, ändert sich nicht nur mein Sprachbild, sondern auch mein Bild im Kopf. Ich sehe halt direkt auch das weibliche Pendant dazu. Und da sehen wir, wie wichtig Stimme, Sprache
absolut
wichtig ist, um unsere ganze Gesellschaft zu formen.
Und glaubst du auch, dass wir da an einem, also vielleicht auch durch die Pandemie oder auch generell durch die Digitalisierung, das Zeitalter, in dem wir gerade leben, dass wir da einen Verlust vielleicht erleben oder dass wir da eine Renaissance erleben? Oder was glaubst du ganz persönlich?
Jetzt auf alles bezogen?
Ja, auf Stimme und Sprache jetzt insbesondere.
Tja, ich bin ja Optimistin und ich glaube, dass wir vor einer Renaissance stehen, die ihresgleichen suchen wird. Das glaube ich als Hobbypsychologin. Ich war jetzt am ersten schönen Frühlingswochenende, war ich am Elbstrand spazieren und da war ich natürlich nicht die Einzige, kannst du dir vorstellen, es war wahnsinnig voll. Und das, was ich sah, waren wirklich Menschen, die nach anderen Menschen und Umgebungen und Sonne gelächzt haben. Und alle saßen sie da und hielten ihr Gesicht in die Sonne. Und was ich am rührendsten fand, war, dass keiner sein digitales Endgerät in der Hand hielt. So nach dem Motto, da habe ich jetzt die letzten Wochen reingeguckt, jetzt will ich wieder das echte Leben haben.
Cool.
Und ich hoffe sehr, dass wir da aus all dem lernen. Ich hoffe auch sehr, dass wir aus einer Periode des Trumps gelernt haben, wozu Sprache führen kann. Und zwar in 146 Zeichen, fast einen dritten Weltkrieg ausgelöst, ja. Also wie versöhnlich Sprache sein kann. Ich habe Ärzte erlebt, Gerrit, die haben es geschafft, Patientinnen Stadium 4 zu übermitteln, so dass die nachher rausgegangen sind und gesagt haben, super, die Zeit, die ich noch habe, die nutze ich intensiv. Und ich habe auch Ärzte verhältnismäßig harmlose Diagnosen so schlecht rüberbringen sehen, dass danach die Patientin gebrochen rausgekommen ist.
Absolut, ich habe es jetzt gerade selber kürzlich erlebt, vor 3 Wochen meine Mutter auch eine nicht schöne Diagnose bekommen und man hat sie einfach im Raum stehen lassen und gesagt, sie müssen jetzt leider rausgehen, weil die nächste wartet schon, aber sie haben Krebs und dann war das so Brustkrebs und sind wir natürlich auch genau mitten in dem Thema jetzt und ich habe gedacht, wie unbewusst kann man mit seinem mächtigsten Organ der Stimme umgehen, um nicht zu wissen, was du gerade bei einer 67-jährigen Frau zerstörst. Und welche Hoffnung du ihr nimmst, indem du ihr nichts mitgibst, außer den Fakt, dass. Das ist so zerstörerisch und so nicht selbstermächtigend, dass ich wirklich gedacht habe, wo leben wir gerade? Und da war also ich bin ja so wie du, hoffnungsloser Optimist. Ich glaube, wir sitzen in einem Boot von Walt Disney. Absolut.
Ja.
und wir schippern fröhlich durch die Welt, ne? Aber ich glaube, dass wir wirklich Nachholbedarf haben, weil diese Stimme immer noch nicht bei Leuten angekommen ist, wie viel Macht sie hat. Du hast es gesagt, Trump und so weiter. Andersrum haben wir es gesehen bei Obama, welche positive Macht sie auch hat. Richtig. Aber das Bewusstsein dafür, dass es auch wirklich, ich sage ja in diesem Kapitel, dass es sogar unsere Bestimmung in der Hand hat, wenn wir unsere Stimme nicht benutzen oder wenn wir sie benutzen. Also ich glaube wirklich, an jemandem wie dir sieht man das ja schön, dass es wirklich der Weg zum Glück ist und zu der eigenen Bestimmung, sie zu benutzen. Weil du, wenn du nicht aussprichst, was du in dir hast, Traumata, Gefühle, wie willst du dann dahin kommen und dem Universum irgendwie klar machen, wo das Taxi hinfahren soll?
Ja, absolut richtig, sehe ich ganz genauso, und sich gleichzeitig aber auch eine gewisse Natürlichkeit bewahren. Also das, ich gehe jetzt immer nur von mir aus, was mir gefällt. Ich empfinde Menschen, die ganze Zeit mit einer Political Correctness unterwegs sind, die nur darauf aus ist, bloß in kein Fettnäpfchen reinzutreten. Die können gar nicht richtig fliegen, so kommt mir das vor.
Da hast du recht.
Und es war ja nie leichter, in ein Fettnäpfchen reinzutreten, als das heute der Fall war.
Minenfeld.
Und wir kriegen uns, absolut, und wir kriegen uns, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, mit einem Satz auch ins Ausgeschossen. Da könnte ich dir jetzt 80.000 Beispiele nennen.
Karriereende, bums.
Ja. Ganz genau. Und das führt dazu, dass ganz viele mit angezogener Handbremse unterwegs sind. Jetzt wäre ja die Alternative, zu Hause zu sein oder zu Hause zu bleiben und seine Stimme nicht mehr benutzen, aus Angst eben vor Angriffen. Ich sehe das anders. Ich glaube, wir müssen da einfach, also ich versuche das, zumindest in meinem kleinen Kreis, und ich habe ja gar keinen Einfluss auf was anderes als auf meinen kleinen Kreis, mit einem positiv von Liebe getränktem Menschenbild unterwegs zu sein. Das rettet mich nicht vor allem, aber es erlöst mich zumindest in dieserlei Hinsicht. Ich weiß im Moment nicht, wie die richtige Ansprache für People of Color ist, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ja,
als Beispiel. Ich weiß es nicht. Ich finde die Abkürzung POC, die stört mich total.
Total Horror.
Die mag ich gar nicht benutzen.
Nee.
Aber ich glaube, im Moment ist People of Color die richtige Ansprache. Mein Menschenbild war schon immer dahingehend auch schon von Liebe getränkt. Und da stehe ich mich doch gut daran, wenn ich mit Schwarzen in meiner Umgebung, jetzt sage ich bewusst das Wort schwarz, wenn ich mit ihnen spreche und sage, Schatz, sag mir bitte, wie fühlt es sich für dich richtig an? Nur weil ich jetzt die Abkürzung POC doof finde, heißt das ja nicht, dass das nicht für dich das richtige Wort ist. Und dann sagen die zu mir, schwarz möchte ich nicht mehr hören. Ja, sage ich, super, dass du das sagst, dann höre ich damit auf. Weißt du, dann muss ich auch meinen Horizont erweitern und sagen, weg von dem, die sollen sich nicht so anstellen, das ist ja nicht böse gemeint, das interessiert ja niemanden, was ich da denke, sondern hin zu dem anderen zuhören, dem anderen eben auch seine Stimme
zugestehen. Ja,
ganz genau. Und da einfach wertfrei zuzuhören und zu sagen, okay, Mäuse, wir müssen uns jetzt mal von unserem hohen Ross runterbewegen. Nur weil wir glauben, das tut dem anderen nicht weh, muss das nicht so sein. Einfach mal nachfragen, aber immer gerne von Liebe getrieben, dass man im Zweifel eben auch sagen kann, oh, das tut mir leid, ich wusste nicht, dass du das so empfindest, ich komme noch mal rein in den Satz.
Fantastisch. Glaubst du, wenn man das jetzt so passieren lässt, was du gesagt hast, glaubst du dementsprechend, dass diese Scham und die Angst vor einem Fehler, die Angst vor einem Ausschluss, vor Isolation, vor Karriereende oder einfach auch nur vor gesellschaftlicher Ächtung, dass das im Endeffekt der Grund ist, weshalb Menschen ihre Stimme oft verlieren? Oder glaubst du, dass auch Gründe wie Religion, Dogmatik, Erziehung, Digitalisierung, schlechtes Gewissen, was auch immer, was sind für dich die stärksten Gründe, dass Menschen ihre Stimme verlieren?
Tja, ich glaube, da müssten wir jetzt einen tiefen Psychologen fragen. Aber das, was ich beobachte, ist es sehr häufig genau das, aus Angst, jemandem auf die Füße zu treten. Und es ist ja nicht nur das Dramatische, dass Menschen ihre Stimme verlieren. Sie suchen sie auch in Parteien beispielsweise, von denen sie glauben, dass sie sie repräsentieren können.
Ihnen eine Stimme geben.
Ganz genau. Und in Wirklichkeit tun sie genau das nicht. Also das sind ja nur Bauernfänger, die dann vorheucheln, ich bin deine Stimme. Und wenn du dann die Stimme verschenkt hast, um bei dem Beispiel von Disney zu bleiben, wir sehen es ja bei Ariel, die hat ja ihre Stimme hergegeben für den Mann ihres Lebens. Schönes Beispiel, um das darauf runterzubrechen.
Wunderbar,
Und dann kriegt sie nicht mehr zurück. einmal die Stimme weggegeben, dann kriegst du sie nicht mehr zurück. Und natürlich, ich ecke in meinem Leben am laufenden Band an. Dann ist es aber eine Frage des Selbstbildes, inwieweit ich mich davon wieder berappeln kann. Und das Selbstbild muss schon auch differenziert sein und mich selbst nicht als Krönung der Schöpfung ansehen. Mhm. Weißt du, wenn ich als Krönung der Schöpfung in egal was reingehe, in eine Party oder in ein Seminar, dann gehe ich da mit der Ansicht rein, ich zeige jetzt mal den Frauen, wie die Welt funktioniert. Damit fahre ich nicht gut. Mhm. Ich weiß nämlich, dass in jedes Seminar, in das ich reingehe, da sitzen 20, 30, 100 Frauen, die sehr genau wissen, wie ihre Welt funktioniert. Und wenn ich da reingehe und denen ihre Stimme zurückgebe und sie einfach nur reflektieren lasse auf das, was sie im Leben gut erreicht haben und ihre Stimme Gehör schenken, und da gibt es ganz, das ist ein aufrichtiges Zuhören meinerseits und ein ganz einfaches stilistisches Mittel, gerne auch wiederholen, was mein Gegenüber gesagt hat. Das bedeutet nämlich nicht nur, ich habe dich gehört, sondern ich habe es verstanden, mhm, und kann mir womöglich sogar noch was daraus mitnehmen. Und zwar von allen bis hin zu den Kleinsten der Gesellschaft. Ganz ehrlich, meine größte Inspiration entsteht immer aus meinen Kindern. Meine Kinder hauen Sätze raus, wie mein Kleinster vor 2 Wochen. Wir kamen vom Joggen zurück und der Konstantin ist 9 und der Max ist 12,5. Und der Max ist eine geborene Sportskanone und der Konstantin auf einem anderen Level eine Sportskanone. Mhm. Und das ist für ihn gar nicht so einfach, wenn der große Bruder immer so wegläuft, ja, und alles kann und so weiter. Und dann kam er mit mir wieder vom Joggen, ich bin ja nun auch alles andere als eine Sportskanone, und guckt mich an und sagt, Mama, man muss gar nicht immer der Erste sein, um Spaß zu haben, oder?
Ja, super.
So, Punkt. Hör mal, da sind 3 Kapitel draus entstanden. Mhm. Toll. Dem Kind eine Stimme geben, mhm, und es dann auch gerne aufgreifen und mit in sein Repertoire reinnehmen. Und genauso gut aber auch sagen, das, was ich da und da gehört habe, das gefällt mir gar nicht, dann mache ich die Schotten vor dicht. Das höre ich mir noch nicht mal mehr an. Bin ich auch mittlerweile großer Fan von.
Mhm. Absolut. Es geht eigentlich nur um das Wort Bewusstsein, ne? Einfach, wenn man Menschen zuhört und wenn man sie wiederholt, wenn man einfach mit ihnen in dem Moment ist, gerade bei Seminaren und so erlebe ich auch immer wieder, geht es gar nicht darum, dass jemand ein Allheilmittel erwartet, sondern es geht darum, dass man in Resonanz geht, sich bewusst darüber wird, was ist, die Wahrheiten tauscht, sage ich mal, und dann von oben drauf schaut und sagt, ist das die Wahrheit, die ich eigentlich leben möchte? Und gibt es da noch so Parallelwelten, die vielleicht wert sind, verlassen zu werden oder die vielleicht auch ganz gut sind, weil sie bisher einen zum Überleben gebracht haben oder einen bis hierhin ja, erfolgreich gemacht haben, und zwar eine Art Selbstschutz oder vielleicht auch ein bisschen mehr als das, aber einfach in dem Moment zu sein, bewusst zu sein. Und darüber hast du ja auch in deinem Buch Von Jetzt auf Glück ganz viel geschrieben, dieses Bewusstsein in diesem Moment zu haben. Ich habe auch letztens bei Instagram bei dir gesehen, machst doch immer sehr schöne Sachen, und du hast es auch, glaube ich, in der Talkshow gesagt, dass dieser Moment mit deinen Kindern am Tisch war, als du gesagt hast, wieder ein Tag, wo wir etwas Warmes zu essen haben und hier zusammensitzen.
Genau.
Wie siehst du das? Was ist für dich Glück, nochmal zusammengefasst?
Für mich ist Glück, wenn ich mich auf einen Montag genauso freuen kann wie auf einen Samstag. Und da schwingt für mich ganz viel mit. Nämlich genau das, was du gesagt hast, ein bewusstes Leben führen. Und zwar bewusst im Heute und nicht auf einen Morgen warte, von dem ich gar nicht weiß, ob es denn kommt. Mhm.
Vor allen Dingen zur Zeit, ne? Genau, wo alles nächsten Tag anders ist und man nie weiß, was ist morgen und so, genau. Stimmt. Einfach, ja.
Genau. Und dann, weißt du, dann bricht die große Katastrophe über dich hinein, wie du jetzt vor deiner Mutter erlebt hast. Und die Sorgen, die gestern noch so wahnsinnig relevant waren, die verlieren dann plötzlich an Bedeutung. Und man wünscht sich diese alten Sorgen dann gerne nochmal zurück. Mhm. Und deswegen habe ich auch gelernt, die Sorgen zu genießen, also auch die Sorgen, die blende ich aus, aber die Probleme von heute zu genießen, dass ich mir zwischendurch, wenn so ein ganz vollgepackter Tag ist und dann hast du so eine banale Sorge wie, hoffentlich kriegst du das irgendwie alles geregelt, dass ich dann denke, was für ein Luxus, dass ich mir darüber überhaupt Gedanken machen kann, meine Termine zu koordinieren. Überleg mal, was da alles hinten dran hängt. Da hängt erstmal hinten dran, dass ich trotz Corona-Krise gerade wieder ins Arbeiten komme. Da hängt dran, dass ich genügend Gesundheit besitze, um überhaupt Termine zu vereinbaren. Ja. Und wenn wir es von dieser Perspektive her sehen, dann kommt das Glück eigentlich von ganz allein.
Ja, und du hast Menschen, die mit dir arbeiten wollen, du hast Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, du hast Menschen, die dich beauftragen, du hast Kapazitäten, du verdienst damit noch Geld. Also es ist ja ein Rattenschwanz ohne Ende.
Rattenschwanz von Glück.
Ja, genau. Du kannst die Pro-Liste ist wie eine Toilettenrolle, ne? So lange. Also.
Ja. Ja, ganz genau. Und dem gegenüber steht einfach nur ein vollgepackter Tag, ne? Mhm. Und jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt. Die Entscheidung, entscheidest du dich für den Rattenschwanz von Glück oder für das eine Problem, das liegt bei dir. Mhm. Und zwar jeden Tag aufs Neue. Und da sind wir bei einem wichtigen Thema, nämlich die eigene Wahrnehmung. Wie nehme ich das eigentlich alles so wahr? Genauso wie nehme ich denn auch meine eigene Stimme wahr und die Stimme der anderen wahr? Ich kann ja sagen, mein Gott, ist der laut? Oder ich kann sagen, oh, der hat ja ein toll kräftiges Organ. Mhm. Dass derjenige jetzt vielleicht mir persönlich gerade zu laut ist, der Fakt bleibt erstmal gleich. Aber wie ich es selbst einordne, das habe ich wieder in der Hand.
Zum Punkt Wahrnehmung finde ich super spannend, dass du das jetzt sagst. Wahrnehmung hat ja viel damit zu tun, wenn man reflektiert ist und ich sag mal, wenn man Therapien gemacht hat und ganz, ganz viel erlebt hat und sehr viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht hat, dann ist ja eine Wahrnehmung, dass man irgendwann sagen kann, ich glaube, ich nehme meine Realität wahr ohne die Echos der Vergangenheit. Jetzt ist es aber ja so da draußen, wir sind ja echoisiert, so nenne ich das bei mir im Buch, den ganzen Tag. Wir sind von Kind an echoisiert, Echos, Echos, Echos und es ist total schwierig eigentlich eine Stimme zu werden. Was glaubst du, welche Echos sind es, die die eigene Wahrnehmung manchmal verwischen?
Na, wahrscheinlich sind es vor allem die negativen Echos, würde ich denken, ja. Wenn du einmal fies gefallen bist, wenn du einmal eine schlechte Erfahrung gemacht hast, dann ist das nicht so einfach wieder abzuschütteln. Und zwar im Kleinen wie im Großen. Ich bin vor einigen Jahren mal mit einem niegelnagelneuen Auto beim Rückwärtsfahren hier an altbekannter Stelle, an der Garagenauffahrt, habe ich hinten die Wand mitgenommen. Aber wie? Mit einem niegelnagelneuen Auto geritten. Ja? Hinten die komplette Seite aufgeratscht ohne Ende. Ich kann dir bis heute nicht sagen, wie das passiert ist. Wahrscheinlich war ich in Gedanken, keine Ahnung. Ich kann dir nur sagen, dass das Echo im wahrsten Sinne des Wortes, das hat sich nämlich angehört wie die Titanic, die an diesem Eisblock vorbeigeschrammt ist. Komm zurück. Ja. Weißt du, wie lange ich gebraucht habe, um das abzulegen, um da wieder angstfrei rückwärts rauszufahren? Das ist nur auf ein Alltagsscheitern bezogen. Mhm. Das Echo einer Krebsdiagnose, das hallt etwas länger nach, noch länger. Und das beeinflusst dann auch das Glück, also so ging mir das zumindest, wieder grenzenlos anzunehmen. Also ich habe viele Nachrichten bekommen. Da waren viele schlechte Nachrichten damals während dieser Zeit dabei. Und wenn ich heute einen Tag voller Nachrichten habe, wo nur gute Sachen dabei sind, dann tue ich mich schwer damit, das anzunehmen. Mhm. Weil ich über die Jahre gelernt habe, wie man schlechte Nachrichten verdaut. Dann kann ich die guten nicht mehr so richtig einzusortieren. Und aus Reflexion lernt man dann, dass es eigentlich logisch ist, dass mit dem Buckel von gestern, den wir ja alle haben, und den Sorgen von morgen ein unbeschwertes Heute nicht mehr möglich ist. Mhm. Und demzufolge habe ich für mich gelernt, dass es eigentlich immer nur ein ständiges Loslassen ist. Nur weil ich einmal eine schlechte Erfahrung gemacht habe, ist das keine Blaupause für den nächsten Tag oder kein Echo fürs nächste Tag. Nur weil ich vielleicht einmal von einer Liebe enttäuscht worden bin, heißt das noch lange nicht, dass das jetzt für alle Männer gilt, mit denen ich da in Zukunft Kontakt haben werde. Loslassen. Jeden Tag, so sehe ich das, eine frische Brille aufziehen. Gerne die Wahrnehmung aus der Vergangenheit rausnehmen, das mache ich auch, aber auch die Vergangenheit nochmal neu beleuchten mit einer positiven Wahrnehmung. Auch in so eine Krebszeit nochmal zurückzugehen und zu sagen, okay, das und das hast du damals als schlimm erachtet, aber jetzt geh doch nochmal in die Situation rein und guck mal, ob du dem noch etwas Positives abgewinnen kannst, damit das Echo eben nicht alles überlagert. Ich schweife ab. Ich erzähle auch zu lang, Punkt.
Ich finde das großartig, was du sagst. Ich benutze dann immer, ich bin ja auch Norddeutscher und ich komme ja von der Nordsee da oben und ich benutze dann immer das Wort Ebbe und Flut, ne, dass die Ebbe dafür da ist, um der Flut Anschwung, also wieder Schwung zu geben, nach vorne zu gehen. Und diese Sachen, ja, die halt scheiße sind, die sind halt einfach da, damit du kurz, ja, du fällst natürlich und da ist nichts und das ist trocken und das ist, aber der Sand ist noch nass und da sind noch, da leben sogar auch noch, ne,
Schlickwürmer und so weiter. Und wenn die Flut dann kommt die nur umso stärker, weil die Ebbe umso stärker war. Und also ich finde das immer ein sehr schönes Bild, was mir total hilft. Und da angeschlossen, würdest du sagen, loslassen, gibt es dafür für dich einen Begriff, der dir hilft? Ist zum Beispiel loslassen für dich auch Glaube?
Ich persönlich finde im klassischen Glauben, also ich bin katholisch getauft, ja, im klassischen Glauben finde ich keinen Trost. Mhm. Aber ich kann es total nachvollziehen, wenn es Menschen tun. Ich habe mehr so diesen kölsch-katholisch geprägten Glauben. Weißt du, wir drehen uns das immer so lang, bis es passt, weil ich mit der katholischen Kirche mittlerweile immer weniger finden kann, mit dem ich wirklich mitgehen kann.
Ja,
aber meine streng italienische Freundin, die sagt immer, Nicole, alles, was in der Kirche schlecht ist, ist von Menschenhand gemacht. Mhm. Und ich picke mir nur das raus, was drüber steht. Und dieser Ansatz, der gefällt mir. Und für mich steht Glaube mehr in ein Glaube in die Menschheit, ein Glaube in die Welt und dass ich fest daran glaube, dass die allermeisten Menschen gut sind. Das glaube ich. Und ich glaube auch, dass ich ein Glückskind bin, auch wenn ich schon des öfteren Tage hatte, wo man das anzweifeln dürfte. Ich glaube fest daran, dass ich mich mehr dem Licht zuwende und ich glaube vor allem in die eigene Selbstwirksamkeit. Das ist vielleicht mein größter Glaube, den ich habe.
Wenn man es ganz runterbricht, also ich habe ja Theologie studiert, bin ja Theologe und ich musste die Bibel dann übersetzen, in Hebräisch und aus der Septuaginta, das ist die griechische Urbibel und so weiter. Und es ist dann nämlich witzig, weil das stille Postprinzip, was deine Freundin da sagt, das ist tatsächlich natürlich da genau, hat da Anwendung gefunden, weil wenn du das Ganze zurückübersetzt, dann steht da manchmal, ja, ich will jetzt nicht sagen, noch nicht mal mehr 90% drin, aber schon sehr wenig von dem, was wir daraus gemacht haben, drin. Also das ist wirklich stille Postprinzip, es ging immer mehr verloren und im Endeffekt, sag ich immer, sagt die Bibel einem das, was du gerade gesagt hast, glaube an dich und deine Selbstwirksamkeit, glaube an dich und das Leben und glaube an die Liebe und glaube an die Hoffnung und an die Menschlichkeit und mehr steht da, jetzt ganz böse gesagt, überspitzt gesagt, gar nicht drin und alles andere wird immer so dogmatisch verfolgt, ne? Ja. Und wird dann für Leute komplizierter gemacht. Genau so.
Ne? Von Menschen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass wir uns mit zwei Leitbildern ganz gut tun. Das ist einmal die 10 Gebote und das andere das Grundgesetz. Mhm. Und wenn wir das mal so als kategorischen Imperativ irgendwie, dann glaube ich, fahren wir damit gar nicht so verkehrt. Und in diesem Rahmen kann man seine Stimme dann eigentlich frei einsetzen, finde ich.
Ein besseres Schlusswort hätte ich nicht finden können. Wunderschön, Nicole, wunderschön. Ich habe jetzt noch eine letzte Rubrik. Da geht es darum, ich sage ein paar Sätze und bitte dich einfach, sie zu vollenden. So gern. Kurz und knackig, wie du kannst. Die Schlagfertigkeits-Queen am Start. Und wir erleben sie live und in Farbe. Ich lege jetzt einfach mal los, ohne viel zu erklären, okay?
Bitte.
Meine schwerste Entscheidung in meinem Leben war...
mich von meinem Mann zu trennen.
Mich berührt es sehr, wenn
meine Kinder mich umarmen.
Oh, schöne Antwort. Ich glaube an
das Gute im Menschen.
In meiner größten Lebenskrise hat mir geholfen,
dass auch die schlimmste Nachricht dir selten an das Heute geht.
Ich liebe das Leben, weil...
weil es sich mir eigentlich immer von seiner schönsten Seite präsentiert.
In meinem Leben möchte ich...
so leben, wie ich es tue.
Wunderschön. Eine Stimme zu haben bedeutet für mich...
meine kleine Welt frei gestalten zu können.
Letzte Frage. In meinem Nachruf... soll Folgendes über mich stehen.
Für mich sollte es rote Rosen regnen und das hat es getan.
Hildegard Knef, wow, wunderbar.
Ganz genau.
Wow, Nicole, richtig, richtig schön, wirklich. Das war Resonanz in seiner feinsten Form. Ich danke dir für dieses wunderschöne Gespräch. Ich bin total beseelt.
Ich danke dir. Ich danke dir und wir sehen uns wieder auf dem Hof.
Ja.
Nicht wahr?
Ja,
wir haben einen neuen Termin und bitte sei am Start.
Ich komme. Mich wirst du nicht mehr los, Nicole. Ich freue mich total drauf. Tausend Dank. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei deinen weiteren Projekten. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald, auch schon vielleicht vorher mal. Sage ganz doll Danke fürs Zuhören da draußen und danke nochmal an dich, Nicole.
Ich danke dir. Bleib gesund. Auf bald.
Du auch. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, tschüss.
Das war's. Schön, dass ihr dabei wart. Und mit diesem interessanten Gast geht es nächste Woche weiter.
Hallo, mein Name ist Dagmar Kieselbach. Ich bin TV-Redakteurin und arbeite auch als Coach. Und meine Lieblingsthemen sind Auftritt, Präsentation und Selbstmarketing. Und darüber werde ich mit Gerrit reden. Ich freue mich sehr auf unseren Podcast nächste Woche, nächsten Sonntag. Bis dahin. Ciao, ciao.